ARD. Mitten in der Nacht sitzt ein Mann vor dem Computer. Er hat Lust auf Sex und sucht nach einem Partner für ein spontanes Treffen. Eine Stunde später steigt er in ein Taxi. Dosenöffner 79 nennt sich der Unbekannte auf der Dating-Plattform, den er jetzt besuchen will. Der Mann macht so etwas nicht zum ersten Mal. Er liebt schnellen Sex. Doch in dieser Nacht wird es das letzte Mal sein.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Kollegin im Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin Brandenburg. Eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle. Und mit Uwe Madl.
Genau, dem Mann, der viele Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator bei der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Wir schauen hier auf Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und unsere Folge heute ist die Nummer 82. Und die anderen 81, die können Sie jederzeit und kostenlos hören in der ARD-Audiothek.
Das Verbrechen, über das wir heute sprechen wollen, hat in Berlin und auch bundesweit für großes Aufsehen gesorgt. Klar, jeder Mord sorgt für Empörung und auch Verunsicherung. Doch unser Fall heute ist tatsächlich außergewöhnlich, denn wir reden nicht nur über ein Tötungsverbrechen, wir reden auch über den Verdacht von Kannibalismus.
Das vielleicht tatsächlich als Hinweis vorab: in der kommenden Dreiviertelstunde geht es hier um tödliche Gewalt, um nicht alltägliche Sexualpraktiken und um das Essen von Körperteilen. Ob nur als Fantasie oder ganz real.
Umso dankbarer sind wir, dass wir uns auch in diesem Fall wieder auf die fachkundige Hilfe einer Psychologin verlassen können, die uns einiges über die Motive und die mentale Situation des Täters bei diesem Verbrechen sagen wird. Es ist Caroline Klempke, die uns schon in der Folge über den sogenannten Elternmörder von Rathenow unterstützt hat. Und die stellt sich jetzt am besten selbst vor.
Mein Name ist Caroline Klempke, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin. Und ich behandle und begutachte seit über 20 Jahren Straftäter und Straftäterinnen. Ich habe in unterschiedlichen Institutionen gearbeitet, in Kliniken für psychisch kranke Straftäter und in einer Ambulanz für Schwerkriminelle, die rückfallgefährdet sind, und bin auch als Psychotherapeutin niedergelassen.
Und Caroline Klempke ist auch Autorin. Sie hat das Buch Todmann-Alarm geschrieben, in dem sie über ihre Arbeit mit Mördern und Vergewaltigern berichtet. Wir werden sie vor allem in der zweiten Hälfte dieses Podcasts hören, wenn es darum geht zu verstehen, wie so etwas wie Kannibalismus überhaupt entstehen kann. Lass uns zunächst aber in den Fall einsteigen. Elli, los geht's.
Genau. Wir gehen zurück in den Herbst 2020. Wie bei vielen Mordfällen steht ganz am Anfang ein Leichenfund. Nur diesmal findet man die Leiche nicht an einem Stück. Sie wurde sorgfältig zerteilt und die Teile wurden an verschiedenen Orten vergraben. Es ist der 8. November 2020. In Berlin scheint die Sonne und zwei Spaziergänger genießen im Norden der Stadt in Pankow dieses ungewöhnlich milde Herbstwetter. Sie sind in der Nähe der Karower Teiche unterwegs, am Buchholzer Graben. Und ihr Hund, der stöbert da in den Sträuchern neben dem Weg, wie sie es ihm zu machen. Und plötzlich zerrt dieser Hund aus dem Gebüsch einen großen Knochen hervor.
Ja, und der sieht nicht aus wie ein Tierknochen. Deshalb wird auch schnell die Polizei gerufen. Und bald ist klar, das ist ein Oberschenkelknochen, der Oberschenkelknochen eines Menschen. Und was allen sofort auffällt: der Knochen ist buchstäblich blank. Keine Spuren von Gewebe, kein Muskel, keine Sehnen, kein Knorpel.
Das ist eine der vielen Fragen, die zunächst ohne Antwort bleibt. Es werden Leichenspürhunde eingesetzt und weitere vergrabene Leichenteile entdeckt dort. Doch viel mehr als das Bein eines relativ großen Mannes lässt sich daraus erstmal nicht rekonstruieren. Deshalb bleibt zunächst unklar, wer ist da umgebracht worden? Denn Ausweise, Kreditkarten oder Ähnliches finden die Ermittler erstmal nicht.
Dennoch kann die Identität des Mannes ziemlich schnell geklärt werden, und zwar mit Hilfe eines DNA-Vergleichs. Die DNA der Leichenteile passt zur DNA eines Vermissten, der in Berlin seit 8 Wochen verschwunden ist. ein 44 Jahre alter Mann, dem wir in diesem Podcast den Namen Markus Irmscher geben. Er war sowohl von seiner Mutter als auch von seinem WG-Mitbewohner als vermisst gemeldet worden. Über die Suche nach ihm haben wir damals auch in unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei berichtet.
Von Sch*** gibt es diese Fotos. Schnappschüsse, die ihn bei der Arbeit zeigen und in seiner Freizeit. Bilder mal mit und mal ohne Bart. Der 44-jährige Berliner ist spurlos verschwunden. Freunde und Familie machen sich große Sorgen.
Die Personen aus dem Umfeld von beschreiben diesen als einen sehr zuverlässigen Mann. Dass er einfach verschwindet und nicht wieder zurückgekommen ist, ist bislang nicht vorgekommen.
Am 5. September, einem Samstag, ist er zu Hause. Seine Wohnung teilt er sich mit einem Mitbewohner. Scheinbar ein ganz normales Wochenende. Später am Abend macht er sich fertig. Denn er hat noch etwas vor.
Ciao. Fest steht, dass seine Wohnung in Lichtenberg am 5. September kurz vor Mitternacht verlassen hat, möglicherweise um einer Verabredung nachzugehen.
Wohin der 44-Jährige wollte, so spät am Abend, ist bisher unklar.
Soweit die Fakten, wie sie damals bekannt waren. Was weiß man aber noch über Markus Irmscher zu diesem Zeitpunkt? Er ist mit 1,90 Meter recht groß, arbeitete als Monteur beim Bau von Fahrleitungen. Und wenn er dann nicht gerade auf Montage war, dann wohnte er, das haben wir ja gerade gehört, in Berlin-Lichtenberg in einer WG zusammen mit einem Freund.
Alle, die ihn kennen, beschreiben ihn als sensiblen und lebensfrohen Typen. Er war nach dem Ende einer Beziehung Single und führte offenbar ein, ich sag mal, recht lebendiges Sexleben und das in jeder Hinsicht. Er traf sich häufig mit Frauen eines Escort-Service und manchmal auch mit Pärchen. Er hatte aber auch sexuelle Beziehungen zu Männern und war häufig auf Dating-Plattformen unterwegs. Und natürlich war jetzt die Frage, ob in diesem Umfeld vielleicht sein Mörder zu finden war.
Durchaus möglich. Jedenfalls werden die Ermittlungen zu seiner Person jetzt intensiviert. Also jetzt, wo er aus dem Vermissten durch den Knochenfund ja ein Mordopfer geworden war. Die Polizei erfährt nun, dass Markus Irmscher immer wieder Potenzmittel zu sich nahm. Er trank regelmäßig Alkohol, konsumierte gelegentlich auch Drogen, Kokain, Cannabis. Aber angeblich hatte er das alles gut im Griff, sodass seine Arbeit als Fahrleitungsmonteur, die ja oft in großer Höhe passiert, nie beeinträchtigt war.
Die Sache mit den Drogen merken wir uns mal, die wird später nochmal wichtig. Aber viel weiter kommen die Ermittler der Mordkommission an dieser Stelle erstmal nicht. Noch ergibt sich aus dem Umfeld des Opfers kein Tatverdacht. Mehr Ermittlungsansätze dagegen ergeben sich am Fundort der Leichenteile und vor allem bei der Suche nach dem Rest der Leiche, denn noch fehlen ja große Teile des Körpers.
Um die zu finden, setzt die Polizei erstmal gewöhnliche Spürhunde ein. Es bringt allerdings kaum neue Erkenntnisse. Deshalb greift man dann auf Mantrailer-Hunde zurück, also auf spezielle Spürhunde. Und deren Erfolg ist tatsächlich bemerkenswert.
Ja, zumindest in diesem Fall. Der Einsatz von Mantrailer-Hunden ist ja nicht immer ganz unumstritten. Oft werden ihnen Wunderdinge zugeschrieben, die sie gar nicht leisten können. Während Fährten oder Spürhunde immer der exakten Fährte einer Person folgen, die zu Fuß unterwegs ist, folgen Mantrailer-Hunde einer Geruchsspur. Und das sogar, wenn der Mensch in einem Fahrzeug unterwegs war. Das klappt nicht immer, aber in unserem Fall heute, bei dem alle Spuren noch recht frisch waren, hat es offenbar ganz gut funktioniert.
Das Besondere dabei ist, diese Hunde können in zwei Richtungen arbeiten. Sie können verfolgen, wohin jemand gegangen ist, aber auch, woher jemand gekommen ist. Und genau auf diese Variante kommt es jetzt für die Ermittler ja an. Denn die wollen wissen, wie ist zum Beispiel dieser große Oberschenkelknochen dorthin gelangt, wo er dann gefunden wurde.
Es geht also um einen sogenannten Backtrail, den Weg zurück vom Ende zum Ausgangspunkt. Deshalb wird ein Mantrailer-Hund jetzt am Fundort des Knochens mit einem Duft des Toten in der Nase angesetzt und dann läuft er los und läuft, bis er nach 3,5 Kilometern an einem Haus in der Parkstraße in Pankow stoppt, nicht weit vom Schlosspark entfernt.
Achtung, Pankow Parkstraße, bitte gut merken, damit beschäftigen wir uns gleich weiter. Erstmal dazu, was die Polizei noch macht. Sie sucht nämlich nach digitalen Spuren, also Spuren im Internet, die das Opfer, Markus Irmscher, hinterlassen hat. Da sind Chatverläufe zu finden, das Aufrufen von Websites und Suchanfragen im Netz.
Die Ermittler wenden sich deshalb, wie immer in solchen Fällen, an die Betreiber von E-Mail-Diensten und sozialen Netzwerken. Diese sogenannten Auskunftsersuchen zu persönlichen Daten sind in der Strafprozessordnung geregelt. Das geht also nicht husch-husch, das muss ordentlich beantragt und genehmigt werden und dauert ein bisschen.
Ja, in diesem Fall aber lohnt sich der Aufwand. Aus diesen Handydaten des Opfers können die Ermittler nämlich rekonstruieren, wie diese Nacht vom 5. zum 6. September 2020 für Markus Irmscher abgelaufen ist, also die Nacht seines Verschwindens. Und dabei stoßen sie auch auf einen möglichen Täter.
Wir haben schon erzählt, Markus Irmscher war häufig auf Dating-Apps und Sexportalen unterwegs und hat sich dort für spontane Treffen verabredet. Auch in der Nacht, in der er das letzte Mal von seinem WG-Partner gesehen wurde, gab es offenbar eine solche Verabredung und dann ein Treffen.
In der Nacht vom 5. auf dem 6. September 2020 durchforstet nämlich Markus Irmscher das Portal Planet Romeo. Er benutzt dort ein Pseudonym, Spieltrieb 1976 nennt er sich. 1976 ist sein Geburtsjahr. In dieser Nacht, das ergibt die Auswertung der Daten, stößt er auf einen ihm bis dahin unbekannten Mann, der nennt sich Dosenöffner 79. Und beide verabreden sich noch für dieselbe Nacht zu einem Sextreffen. Markus Irmscher macht sich also auf den Weg, und zwar nach Pankow, zu einer Adresse, die ihm Dosenöffner 79 genannt haben muss.
Und für die Fahrt nach Pankow benutzt er ein Taxi. Die Ermittler finden über die Handydaten heraus, bei welchem Taxiunternehmen Markus die Fahrt gebucht hat. Und auch der Fahrer ist recht schnell ermittelt. Er kann sich an den nächtlichen Fahrgast ganz gut erinnern. Denn als Markus Irmscher das Fahrtziel nannte, nämlich die Parkstraße, da haben beide noch diskutiert, welche Parkstraße in Berlin das sein könnte, und sich dann für die in Pankow entschieden.
Parkstraße Pankow, erinnern Sie sich, das hatten wir ja gerade gehört. Genau dorthin lief einer der Mantrailer-Hunde, als er die Spur vom Fundort der Leichenteile zurück Richtung Pankow-Zentrum verfolgt hat. Und natürlich ist das alles kein Zufall.
Nee, ganz offenbar nicht. Der Taxifahrer erzählt auch, er habe sich seinen Fahrgast gemerkt, weil Markus Irmscher ständig mit dem Handy hantiert hat im Auto und dabei einen sehr aufgeregten Eindruck gemacht hat. Die Datenauswertung ergibt, dass Markus die gesamte Fahrt über mit seinem späteren Datepartner gechattet hat. Dabei ging es immer wieder auch um Drogen. Dosenöffner 79 fragte beispielsweise, ob Markus Camps möge. Der kann mit diesem Begriff nicht viel anfangen und fragt deshalb nach, was das sei.
Für alle, die damit auch nicht viel anfangen können, hier eine ganz kurze Erklärung. Mit Chems bezeichnet man synthetische, also chemische Drogen, die vor oder während des Sex eingenommen werden. Immer mit dem Ziel, das Lustgefühl intensiver genießen zu können, also das Rauschgefühl zu verstärken.
Doch die Nachfrage von Markus zu den Chems bleibt zunächst unbeantwortet, denn plötzlich meldet sich das Date aus Pankow nicht mehr. Deshalb geht Markus davon aus, dass der unbekannte Mann nicht mehr am nächtlichen Treffen interessiert sei. Er bittet den Taxifahrer, am S-Bahnhof Storkower Straße anzuhalten, und steigt dort aus.
Doch dann meldet sich Dosenöffner 79 wieder. Markus Irmscher ruft jetzt erneut ein Taxi und fährt damit dann auch weiter in Richtung Pankow. Und auch während dieser Taxifahrt geht es im Chat weiter zwischen den beiden um das Thema Drogen. Und auch, ob Markus bereit wäre, etwas zu sich zu nehmen. Diesmal fragt Dosenöffner 79 dann nach G, ein Kürzel für GBL, also eine Substanz, die in den sogenannten K.O.-Tropfen enthalten sein kann.
Genau, es gibt K.O.-Tropfen auch mit anderen Wirkstoffen, zum Beispiel GHB. Aber der Effekt, der erzielt werden soll, ist immer der gleiche. Sie sollen betäuben und wehrlos machen. Häufig werden K.O.-Tropfen deshalb auch bei Raub- und Sexualstraftaten eingesetzt. Vor allem in Kombination mit anderen Drogen und Alkohol ist die genaue Wirkung der Tropfen kaum vorherzusagen. Im schlimmsten Fall droht ein Atemstillstand. Es ist also sehr riskant, sich darauf einzulassen.
Markus Irmscher, der ja aber schon Erfahrung mit anderen Drogen gemacht hatte, weiß in dem Moment, wohin die Frage zielt. Er soll sich bereit erklären, sich einem Sexpartner mehr oder weniger willenlos auszuliefern. Deshalb ist er anfangs auch skeptisch. Doch als ihm dann sein Date schreibt, er kenne sich mit Drogen gut aus, willigt er schließlich ein. Er antwortet nämlich mit der Nachricht, will nicht zu viel, aber ja, werde brav austrinken.
Damit ist für Markus klar, wie das Date ablaufen soll. Es ist jetzt kurz nach 2:30 in der Nacht, als das Taxi in der Parkstraße in Pankow hält. Exakt um 2.36 Uhr schreibt Markus noch eine Nachricht an den Mann, den er gleich kennenlernen wird. Sie lautet: Sorry, ich bin total aufgeregt und nervös. Es wird das letzte Lebenszeichen von Markus sein.
Okay, fassen wir nochmal zusammen. Es sind zwei Spuren, die in eine bestimmte Wohnung in der Parkstraße in Pankow führen. Zum einen der Mantrailer-Hund, der ja vom Fundort des Oberschenkelknochens aus dem Weg zurückverfolgt hat und eben dort ankam. Und zum anderen das nächtliche Fahrziel des Opfers, das man bei der Auswertung seiner Handydaten fand und das dann auch vom Taxifahrer bestätigt wurde.
Und kurz darauf kommt eine dritte Spur noch dazu und die liefert ein weiterer Mantrailer-Hund. Die haben ja vorhin schon gesagt, dass der Einsatz dieser Hunde in unserem Fall heute eine wichtige Rolle spielt. Der Hund startet diesmal am S-Bahnhof Storkower Straße, also dort, wo Markus Irmscher das erste Taxi verlassen hat, weil sein Date in Pankow vorübergehend nicht mehr erreichbar war.
Und tatsächlich kann der Mantrailer auch von der Storkower Straße aus die Spur von Markus verfolgen, obwohl er ja in ein Taxi gestiegen ist und mit dem Auto weiterfuhr. Und wohin führt diese Spur? Sie ahnen es sicher schon.
Richtig, auch diese Spur führt in die Parkstraße nach Pankow, vor dieselbe Wohnungstür, die auch schon der erste Hund angesteuert hatte. Und damit gibt es einen Verdächtigen. Er heißt Stefan R., ein Lehrer für Mathematik und Chemie, der allein in dieser Wohnung lebte.
Das reicht alles für einen Haftbefehl aus. Am 20. November 2020, also 12 Tage nach dem Auffinden der ersten Leichenteile, gibt Martin Steltner, der damals Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin war, dazu ein Pressestatement.
Der Vermisstenfall hat eine sehr tragische Entwicklung genommen, denn wir ermitteln wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Gestern ist gegen einen 41-jährigen Mann Haftbefehl ergangen, wegen des Verdachts des Sexualmordes aus niedrigen Beweggründen.
Was den Verdacht gegen Stefan R. noch einmal verstärkt, ist ein Ereignis bei der ersten Durchsuchung seiner Wohnung. Da war Stefan R. noch dabei und konnte zuschauen, wie seine Schränke geöffnet wurden und jeder Gegenstand genau betrachtet wurde.
Der Verdächtige, das erzählen später die beteiligten Polizisten, verhält sich die ganze Zeit über eher gleichgültig, scheinbar entspannt. Selbst als die Ermittler auf dem weißen Schlafzimmerschrank bei ihm in der Wohnung ein dreiteiliges Schlachtermesser-Set und eine Knochensäge finden, ändert sich daran nichts. Dann wird auf dem Fenstersims ein Zettel entdeckt.
Und der Text, der da steht auf dem Zettel, der hat es in sich. Schon die Überschrift ist mehr als deutlich: Anleitung zur Entmannung und Schlachtung eines Menschen. Dieser Zettel wird mit anderen Gegenständen aus der Wohnung zunächst in eine Kiste gepackt und jetzt ist Stefan R. offenbar hellwach.
Denn während die Beamten die Wohnung weiter durchsuchen, nimmt Stefan R. diesen Zettel, der ja eigentlich in der Kiste schon war, heimlich wieder raus und versucht, ihn selbst einzustecken. Zum Glück wird genau das von einem Polizisten bemerkt und spätestens in diesem Moment begreift Stefan R. offenbar, dass es jetzt wirklich ernst ist, dass er hier einfach nicht mehr davonkommen wird. Denn er verliert seine Fassung und beginnt zu weinen.
Aber offenbar ist das nur ein Moment, nur ein Augenblick des Kontrollverlustes. Denn als er jetzt gefragt wird, was denn in der Nacht vom 5. zum 6. September 2020 in der Wohnung passiert ist, in der Nacht, in der er Besuch bekam von Markus Irmscher, da schweigt er.
Doch damit ist ja ein ungeheuerlicher Verdacht in der Welt. Dieser Zettel, den Stefan R. so dringend verstecken wollte, der offenbart sein Interesse so wörtlich am Schlachten eines Menschen. Die Boulevardpresse hat rasch einen Verdacht. Geht es hier um Kannibalismus? Bild Online titelt damals jedenfalls sehr schnell: Morgens Mathelehrer, abends Menschenfresser.
Das ist natürlich Boulevardsprache, klar, aber das, was die Ermittler in der Wohnung des Lehrers finden, spricht in der Tat dafür. Das Schlachtermesser-Set haben wir schon erwähnt und auch die Knochensäge. Und im Keller finden die Ermittler schließlich auch noch eine Sackkarre und 25 Kilo Ätznatron, eine Chemikalie, die zum Auflösen von menschlichem Gewebe geeignet ist.
Diese Chemikalie wäre natürlich eine Erklärung für diesen perfekt gereinigten Oberschenkelknochen, ne? Der da als erstes gefunden worden war am Buchholzer Graben. Stefan R. war ja auch Chemielehrer und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er natürlich um diese Wirkung von Eznatron wusste.
Ein weiteres Indiz ist eine Gefriertruhe, die hatte Stefan R. Ende August 2020 in einem Online-Shop gekauft, bezahlt mit Kreditkarte und zwei 40-Euro-Gutscheinen, die er zum Geburtstag bekommen hatte. Später findet man in den Chats von Stefan R. auch verschiedene Nachrichten zur Gefriertruhe. Zum Beispiel hat er mal geschrieben, da passt einer rein.
Jetzt sitzt Stefan R. aber erstmal in Untersuchungshaft und die heißt ja deshalb so, weil weiter ermittelt und untersucht wird, ohne dass der Verdächtige da Zettel einstecken könnte, Beweise vernichtet oder sogar fliehen könnte. Die Ermittler durchsuchen in dieser Zeit ein weiteres Mal die Wohnung von Stefan R. Und da finden sich dann interessante Belege für die Anmietung von Carsharing-Fahrzeugen an zwei verschiedenen Tagen im September.
Und das ist nochmal so ein richtiger Schub für die Ermittlungen, denn solche Carsharing-Fahrzeuge sind fahrende Datensammler. Jede Bewegung, jede Fahrt wird vom Betreiber lückenlos und nahezu sekundengetreu aufgezeichnet. Ebenso wie alle Standzeiten und auch die genauen Standorte. Und Sie ahnen das vielleicht schon, die Fahrtaufzeichnung des ersten Autos führt genau zum Fundort des Oberschenkels am Buchholzer Graben. Und auch das zweite Fahrzeug hatte offenbar eine besondere Fracht.
Denn die Fahrzeugdaten führen die Ermittler zu einer Grünfläche in der Heimdahlstraße. Die liegt in der Nähe vom S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf, also zwischen Autobahnzubringer- und Kleingartenanlage. Und dort, in dieser Heimdahlstraße, finden die Ermittler dann den Torso des Opfers, die Arme und etwas entfernt dann auch den Kopf. Und damit ist die Leiche vollständig.
Naja, fast vollständig, denn bis heute fehlen zwei wichtige Teile, nämlich die Geschlechtsteile des Toten, also Penis und Hoden. Und alle fragen sich damals natürlich, was ist damit geschehen? Hat er seine Fantasie vom Kannibalismus wahrgemacht?
In der Wohnung von Stefan R. hatte bei der ersten Durchsuchung nichts, aber wirklich gar nichts auf ein Gewaltverbrechen hingedeutet oder darauf, dass dort sogar eine Leiche zerteilt worden ist. Alles wirkte absolut sauber, fast penibel sauber, allerdings nur auf den ersten Blick, wie die Ermittler dann bei der erneuten Durchsuchung feststellen.
Als erfahrene Im Visier-Podcast-Hörer wissen Sie ja, wenn es irgendwo Blutflecken gibt, kann man noch so sehr schrubben und noch so sehr putzen. Wenn Kriminaltechniker diese Flecken dann mit Luminol besprühen und danach den Raum abdunkeln, beginnen diese Blutflecken zu leuchten. Und so war das auch hier.
Ja, man fand eine ganze Menge Blutflecken, vor allem hinter den Scheuerleisten. Und an den Wänden im Flur wurden die Blutspritzer sogar bis zu einer Höhe von 1,35 Meter entdeckt und nachgewiesen, genauso wie in der Gefriertruhe. Und schnell ist klar, es ist das Blut von Markus Irmscher.
Ein klarer Beweis dafür, dass Markus in der Wohnung war und dort auch umgebracht wurde. Doch hat Stefan R. seine Zufallsbekanntschaft, sein Zufallsdate aus dem Netz wirklich umgebracht, weil er diesen Mann oder Teile von ihm in irgendeiner Form verspeisen wollte?
Auch die Ermittler können das immer noch nicht glauben. Klar ist nur, es war wirklich der erste Kontakt zwischen diesen beiden Männern. Sie standen also in keiner Beziehung vorher.
Und dann wird der Computer des Lehrers untersucht und die Ermittler finden heraus, Stefan R. war schon längere Zeit in sehr speziellen Foren im Netz aktiv, in Chatrooms, in denen die Teilnehmer nur ein Thema hatten, das Thema Kannibalismus. Der Name von Stefan R. in diesen Chats, Metzgermeister 79.
Diese Internetforen, die gibt es im ganz normalen Netz, aber auch im sogenannten Darknet. Das Töten von Menschen, das Zerteilen des Körpers und dann das Zubereiten und Essen von Körperteilen wird da sehr detailliert dargestellt und diskutiert.
Stefan R., das zeigt die Untersuchung seines Rechners, sucht hier gezielt nach Stichworten wie Menschen, Mästen und Schlachten. Er suchte vor allem nach Anleitungen, war aber auch mit eigenen Beiträgen aktiv. So bot er sich zum Beispiel als Schlachter für Menschen an, die gegessen werden wollen. Da passt dann auch sein Pseudonym Metzgermeister.
Ja, allein schon der Begriff Kannibalismus wirkt ja für den einen oder anderen, für die meisten sogar erschreckend. Wir wollen mal versuchen, uns diesem Phänomen etwas sachlicher zu nähern und vielleicht auch Erklärungen zu finden. Warum tun Menschen so etwas? Und warum leben sie solche Fantasien aus? Im Wortsinne geht es ja erstmal um das Verzehren von Artgenossen oder von deren Körperteilen.
Genau, da denken natürlich die meisten sofort an Menschen. Doch Kannibalismus gibt es auch im Tierreich. In unserem Fall heute geht es um eine besondere Form des Kannibalismus, nämlich um sexualisierten Kannibalismus, also darum, dass Menschen beim Gedanken an solche Taten sexuell erregt werden.
Die forensische Psychologin und Psychotherapeutin Caroline Klemke, die wir ja am Anfang schon vorgestellt haben, die kann uns etwas über die Motive und Hintergründe von Menschen erzählen, die solche Fantasien haben oder sogar in die Realität umsetzen.
Man muss dazu etwas wissen über die Rolle von sexueller Fantasie im Leben von Menschen. Und sexuelle Fantasien sind außerordentlich breit und es gibt keinen Typen von Menschen oder Persönlichkeit, der jetzt diese oder jene sexuelle Fantasie hat. Im Grundsatz, so verstörend wie es ist mit diesen kannibalistischen Fantasien, ist das in unserem menschlichen Handlungsspektrum drin und deshalb auch in unseren sexuellen Fantasien. Also wenn man menschheitsgeschichtlich denkt, dann ist das Zerteilen und Schlachten von Menschen über viele Jahre in vielen Kulturen nicht so ungewöhnlich gewesen, wie es heute ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass dieser Impuls, sich das Geliebte einzuverleiben, durchaus in der Sexualität mit drin ist, in der normalen Sexualität. Wir kennen alle diesen Satz, ich habe dich zum Fressen gern. Ja? Oder diesen Impuls, denjenigen, den man liebt, zum Beispiel in den Arm zu beißen. Ja, das ist etwas, was uns Menschen nicht so sehr voneinander unterscheidet.
Das heißt, die Fantasie von Kannibalismus gehört, auch wenn es etwas abwegig klingt, zu den ganz normalen Spielarten des sexuellen Verlangens, die offenbar viele Menschen haben. Doch lass uns jetzt mal aus dem Reich der Fantasie heraustreten in eine Welt, in der es real wird.
Da gibt es insgesamt drei Bereiche, in denen das Essen von Menschen durch andere Menschen eine Rolle spielt. Da ist zum einen der rituelle oder religiöse Bereich, wenn beispielsweise das Herz des Feindes gegessen wird, um sich damit dessen Kraft einzuverleiben, oder einzelne Organe den Göttern geopfert werden.
Eine weitere Form ist der Kannibalismus in extremen Notlagen, etwa nach Schiffsunglücken. Ein Beispiel ist das Schicksal der John Franklin Polarexpedition im Jahr 1845. Nachdem die Mannschaft ihr Schiff verloren hatte, gingen sie auf einen Marsch, den keiner überleben sollte. Erst vor ein paar Jahren fanden Forscher heraus, dass es beim Überlebenskampf zu Kannibalismus gekommen war.
Und wir reden heute über den dritten Bereich, in dem es vor allem eine Triebkraft gibt, nämlich das sexuelle Verlangen und die sexuelle Befriedigung. Menschen versprechen sich durch das Essen einer anderen Person eine enorme sexuelle Befriedigung. Das passiert in der realen Welt, also außerhalb der Fantasie, zum Glück sehr, sehr selten. Aber wie unser Fall heute zeigt, es passiert.
Und auch für Caroline Klemke ist es wichtig, in diesem Bereich deutlich und sehr genau zu unterscheiden. Was ist reine Fantasie und wo fängt es an, real und damit gefährlich zu werden?
Erstmal die reine Fantasiewelt, die ist erstmal nicht in erster Linie das Problem. Ja? Und das sind natürlich ungewöhnliche Fantasien, die jetzt dadurch, dass das Internet gibt und soziale Medien gibt, wo sich die Leute zusammenfinden können, die sich vorher nie getroffen hätten. Ja. Aber man muss sich klar machen, dass 99% davon, wahrscheinlich mehr sogar, nur in der Fantasie stattfinden, nur zur Anregung des sexuellen Lebens verwendet werden und für nichts weiter.
Vieles spricht zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen dafür, dass Stefan R., der tagsüber als Lehrer Kinder unterrichtet hat, in der Nacht zum 6. September 2020 die Welt der Fantasie verlassen hat, dass er Markus Irmscher getötet hat, um Teile von ihm zu essen. Doch lässt sich das auch beweisen?
Wer ist dieser Stefan R.? Er ist zur Tatzeit 41 Jahre alt. Er lebt zwar allein, doch er ist kein Einzelgänger. Und er übt als Lehrer einen verantwortungsvollen sozialen Beruf aus. Gibt es etwas Besonderes in seiner Biografie? Etwas, das auf seine ja sehr spezielle Neigung und spätere Gewalttat dann hindeutet?
Dann schauen wir gemeinsam mal auf das Leben von Stefan R. Vielleicht finden wir da etwas in der Biografie. Er stammt aus dem Südwesten Deutschlands, aus der Südpfalz, aus recht einfachen Verhältnissen. Die Mutter war Hausfrau und Reinigungskraft und der Vater Baggerfahrer. Wobei der Vater eigentlich Metzger gelernt hatte und auch Hausschlachtungen durchführte. Als Kind war Stefan R. oft dabei.
Die Eltern von ihm sind gläubige Katholiken. Auch er selbst war in der Kirche aktiv als Messdiener und im Jugendchor. Das Abitur legte er dann mit der Note 1,7 ab. Es folgt dann ein Lehramtsstudium für Mathematik und Chemie. Nach 9,5 Jahren schloss er das Studium dann ab. In der Studienzeit war er Teil eines Freundeskreises, der bis heute in Verbindung geblieben ist.
Also wie gesagt, kein Einzelgänger. Männer und Frauen schätzten ihn als sehr intelligenten, als angenehmen, auch sehr interessanten Gesprächspartner. Im Frühjahr 2012 zog er dann nach Berlin und hat bis zur Festnahme 2020 als Chemie- und später vor allem als Mathelehrer gearbeitet.
Das klingt ehrlich gesagt alles ganz unauffällig. Nichts, was irgendwie aus dem Rahmen fallen könnte. Aber schließt das Stefan R. als brutalen oder sogar kannibalistisch veranlagten Täter aus? Noch einmal die Psychologin Caroline Klemke.
Ja, wir stellen uns alle automatisch unter Menschen, die solche schweren Straftaten begehen, Menschen vor, die sozial desintegriert sind, also die nicht arbeiten, die keine guten finanzielles Auskommen haben, die irgendwie auch nach außen gestört wirken. Ne? Aber Kriminalität ist ein enorm komplexes Phänomen, sehr komplex, und das betrifft alle Gesellschaftsschichten und das betrifft Menschen mit ganz unterschiedlichen sozialen Anpassungsniveaus, das muss man so sagen. Und unser erster Impuls ist natürlich immer ein anderer, und das ist auch bei diesem Fall hier eben besonders auffällig, ne? Diese Diskrepanz zwischen dem guten sozialen Eingebundensein mit Freunden und auch einem sozialen Beruf und dann so einer Seite innerhalb der Person, die eben so ganz abweichend davon ist. Das ist jetzt gar nicht unbedingt so selten, wie man glaubt.
Man muss schon sehr genau hinsehen, um in der Biografie von Stefan R. etwas Auffälliges zu entdecken. Aber einen Ausrutscher, wenn wir das so nennen wollen, den gab es schon. Das war im Jahr 2019. Da wurde er vom Amtsgericht Tiergarten wegen Diebstahls in zwei Fällen zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte in Elektromärkten eine Digitalkamera, ein Tablet, einen E-Book-Reader und eine Uhr gestohlen.
Na klar, das hat jetzt natürlich nichts mit sexuellen Fantasien zu tun, aber vielleicht mit krimineller Energie. Zu dem Zeitpunkt war er ja schon Lehrer und hatte eigentlich eine Vorbildfunktion. Ansonsten hielt er auch in Berlin weiter Kontakt zu seiner Familie in der Pfalz. Er war kulturell sehr interessiert und besuchte häufig Museen und Theateraufführungen.
Ja, und wenn man sich jetzt fragt, warum wollte Stefan R. aus der alten Heimat in der Pfalz eigentlich nach Berlin, dann ist ein Grund vermutlich seine Homosexualität. Die Großstadt bot ihm da viel mehr Freiheiten, auch mehr Gelegenheiten für schnellen, unverbindlichen Sex. Und Familie und Freunde hatten offenbar Verständnis dafür. Er lebte zwar nicht offen homosexuell, aber viele wussten es dennoch oder ahnten es zumindest und akzeptierten das. Auch das wird für diesen Fall nochmal wichtig sein.
Tatsächlich hatte Stefan R. nie eine längere oder feste Beziehung zu einem Mann. Er liebte offenbar eher kurze, spontane, unverbindliche Kontakte und stand offenbar auch auf virtuelle Rollenspiele im Internet. Bemerkenswert ist da vielleicht, dass sich diese Rollenspiele in den letzten Jahren immer häufiger darum drehten, dass er seine Partner mit Drogen unbedingt willenlos machen wollte, um damit die absolute Kontrolle über sie zu haben.
Und dabei blieb es nicht, denn zuletzt kamen noch andere Fantasien dazu. Es ging um Vergewaltigung, Kastrationen und Kannibalismus. Und das nicht nur als allgemeines Gedankenspiel, sondern sehr konkret. Er tauschte sich mit anderen Chat-Teilnehmern darüber aus, wie man bei solchen Taten Spuren vermeiden kann, welche Werkzeuge man benutzen sollte und wie die Leichen später entsorgt werden können.
Am Am 10. August 2021, also 9 Monate nach dem Tod von Markus Irmscher, beginnt vor dem Landgericht Berlin der Prozess gegen Stefan R. Das ist kein einfacher Prozess, denn es gab ja weder ein Geständnis von ihm noch unmittelbare Tatzeugen. Die Anklage lautet aber trotzdem Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes mit dem Antrag auf Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.
Ja, und diese besondere Schwere der Schuld, die ist wichtig, denn sie würde verhindern, dass Stefan R. trotz einer lebenslangen Haftstrafe vielleicht schon nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden könnte. Aber soweit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt geht es erstmal um die Frage, kann dem Angeklagten seine Schuld überhaupt nachgewiesen werden oder muss er vom Mordvorwurf freigesprochen werden? Das ist nämlich das, was die Verteidigung von Beginn an gefordert hat.
Der Einzige, der in diesem Prozess erzählen könnte, wie die Tatnacht genau abgelaufen ist, wäre natürlich Stefan R., doch der schweigt. Das hat er ja schon bei der Festnahme im November 2020 getan. Das hat er in der Untersuchungshaft gemacht und das setzt sich jetzt auch im Gerichtssaal fort.
Deshalb muss das Gericht nun versuchen, selbst den Tathergang zu rekonstruieren, und zwar mit den Erkenntnissen, die im Gerichtssaal zur Sprache kommen und auch belegt werden können. Und das macht das Gericht sehr gründlich und detailliert. Eddie, lass uns mal die Tatnacht jetzt nachvollziehen.
Unbedingt. Begonnen hat alles in der Nacht vom 5. auf den 6. September 2020 auf dieser Dating-Plattform Planet Romeo. Markus Irmscher sucht da nach einem Partner für einen spontanen Sex. Stefan R. antwortet, zeigt Interesse. Genau das war der erste Kontakt zwischen diesen beiden Männern.
Für den Monteur aus Lichtenberg, für Markus, war diese Art der Kontaktaufnahme nichts Ungewöhnliches. Er hatte das schon häufiger getan. Als er die Adresse seines Dates hatte, machte er sich dann in der WG fertig. Er duschte nochmal und brach dann Richtung Pankow auf. Das wissen wir schon, aber was passierte dann?
Alle Aussagen und Indizien vor Gericht deuten auf folgenden Ablauf hin. Stefan R. machte den körperlich eigentlich überlegenen Markus Irmscher, wir erinnern uns, er war ja 1,90 Meter groß, mit K.O.-Tropfen willenlos. Dann hatte er Sex mit ihm. Entweder hat er sein Opfer dann dabei getötet oder danach. Vermutlich schnitt er ihm dann aber mit einem Schlachtermesser die Kehle durch.
Danach hiefte er Markus Irmscher in die Badewanne und ließ den Körper dort ausbluten. Und dann hat er die Leiche dort zerteilt. Auch vor Gericht wird der Verdacht geäußert, dass Stefan R. Hoden und Penis seines Opfers gegessen hat. Was macht so ein Verbrechen mit dem Täter? Hat er die ultimative Befriedigung, die er in der Fantasie so lange herbeigesehnt hat? Dazu noch einmal Caroline Klemke.
Es gibt eine Erwartung, dass es die ultimative Ekstase ist, der ultimative Rausch. Und das ist es in Wirklichkeit nicht. Es gibt keinen Täter, den ich gesprochen habe, der das bestätigt hätte, dass das in der Wirklichkeit passiert ist. Sondern die Erfahrung, die Fantasie in die Wirklichkeit umzusetzen mit solchen schweren Gewalthandlungen, ist normalerweise eine andere. Nämlich, dass das körperlich anstrengend ist, dass das auch viele unangenehme Seiten hat und dass diese ultimative Ekstase und dieser Rausch in der Handlung gar nicht eintritt, wie es die Täter häufig in der Fantasie vorher erlebt haben.
Der, wie auch immer es Stefan R. in dieser Nacht empfunden haben mag, er hatte einfach eine Leiche in der Wohnung und die musste ja irgendwie weg. Und dabei machte er dann etwas, was den Ermittlern in die Hände spielte.
Er nutzte dann die Carsharing-Autos, wir haben das ja schon erzählt, um von seiner Wohnung in der Parkstraße einmal zur Kleingartenanlage in der Heimdallstraße zu fahren und auch zum Buchholzer Graben. Genau die Orte, an denen später die Leichenteile gefunden wurden, das konnte kein Zufall sein. Also ein starkes Indiz für die Täterschaft von Stefan R.
All das erfahren im Gerichtssaal auch die Eltern des ermordeten Markus Irmscher. Wie die das alles empfunden haben, das erzählt der Anwalt des Vaters.
Ja, das ist die Hölle. Das ist fürchterlich. Das ist eine Katastrophe. Aber mein Mandant möchte das halt mitbekommen, was seinem Sohn widerfahren ist. Er möchte alles wissen.
Vor Gericht werden immer mehr Details dann zusammengetragen, die diesen Verdacht gegen den Angeklagten eben verstärken. Viele Abläufe in dieser Nacht können eindeutig belegt werden. Was allerdings noch fehlt, ist eine Aussage zur eigentlichen Tat, also zur Tötung von Markus Irmscher. Nur ein Geständnis von Stefan R. könnte ja diese Lücke füllen. Auch die Eltern von Markus Irmscher warten darauf. Doch Stefan R., der schweigt. Bis zum 28. September 2021.
An diesem 10. Verhandlungstag Ende September 2021 gibt es eine Überraschung. Das Gericht, die Staatsanwaltschaft und alle Prozessbeobachter, auch die Eltern des Opfers, sie alle bekommen eine Mitteilung. Stefan R. kündigt an, sein Schweigen zu beenden und zur Sache auszusagen.
Das tut er auch. Allerdings spricht er nicht selbst, sondern er lässt seine Aussage von einer Verteidigerin verlesen. Und jetzt gibt er zu, ja, er habe sich mit Markus Irmscher zu einem Sexdate verabredet. Und ja, am Ende habe er die Leiche auch zerteilt und versteckt. Allerdings fehlt in dieser Aussage etwas Entscheidendes, nämlich der Tod des Opfers.
Aber auch dafür hat Stefan R. eine Erklärung. Nach seiner Darstellung war Markus nach dem gemeinsamen Sex so erschöpft, dass er bei ihm im Nebenzimmer übernachtet hat. Als er, also der Angeklagte, dann nochmal ins Zimmer sah, lag Markus tot auf dem Bett, vermutlich durch die Drogen, die er im Laufe der Nacht genommen hatte.
Stefan R. erklärt dann weiter, dass er sofort mit einer Herzdruckmassage begonnen hätte, in der Absicht, seinen Sexpartner zu retten. Allerdings war das ohne Erfolg. Doch genau diese Geschichte glaubt ihm niemand. Noch einmal der Anwalt des Vaters von Markus Irmscher dazu.
Der hat ja selber noch vorgegeben, da lebensrettende Maßnahmen durchgeführt zu haben, erfolglos. Und dann zerstückelt er die Leiche. Das ist schon reichlich bizarr und meines Erachtens überhaupt nicht glaubhaft.
Ja, tatsächlich fragt man sich, wieso Stefan Erde nicht einfach den Rettungsdienst gerufen hat und dann noch die Polizei danach.
Auch darauf gab es in der Erklärung schon eine Antwort, die vorgedacht war. Die Angeklagte sprach von Scham und von seiner Angst, als Schwuler unfreiwillig geoutet zu werden und dann befürchten zu müssen, dass er von seiner Familie und seinem Umfeld abgewiesen wird. Deshalb sei er in Panik verfallen, habe die Leiche zerteilt und die Teile dann außerhalb der Wohnung versteckt.
Das klingt erstmal interessant, aber um es kurz zu machen, das Gericht kauft ihm das einfach nicht ab. Es beginnt ja schon mit dem Motiv, die Leiche verschwinden zu lassen. Wir haben es ja schon gesagt, sein Umfeld und auch seine Familie, allen war inzwischen klar, dass Stefan R. als schwuler Mann lebte. Warum also dann diese Panik, dass seine sexuelle Orientierung so gravierende Nachteile nun plötzlich für ihn haben sollten? Das ist völlig unlogisch.
Ja, man nennt das dann eine Schutzbehauptung. Nach der Aussage von Stefan R. prüfte das Gericht jetzt jedes Detail dieser Erklärung, zum Beispiel auch die Behauptung, dass Stefan R. beim leblosen Markus eine Herzdruckmassage durchgeführt habe. Das konnten dann die Rechtsmediziner aber widerlegen, denn eine Herzdruckmassage hinterlässt Spuren.
Jetzt kommt Professor Michael Zockers ins Spiel. Der war damals noch der Chef der Rechtsmedizin an der Charité und der erklärt vor Gericht, wenn eine Herzdruckmassage fachgerecht durchgeführt wird, dann findet man hinterher Blutergüsse im Brustraum und mitunter sogar Rippenbrüche. Und auch wenn ein Laie so eine Herzdruckmassage versucht hat, dann findet man bei der Obduktion zumindest sogenannte Einblutungen im Brustbereich. Das alles konnte man allerdings bei dem aufgefundenen Torso nicht feststellen.
Und auch die Darstellung, wie das Opfer gestorben ist, ist für das Gericht nicht glaubhaft. Dafür liefern die gefundenen Leichenteile ebenfalls entscheidende Hinweise, vor allem der Torso. Denn in dem war kaum noch Blut festzustellen. Und das ist ungewöhnlich, so die Aussage von Professor Zockers vor Gericht. Seine Erklärung, der Körper muss ausgeblutet sein, als das Herz des Opfers noch schlug, und zwar durch eine Schlagader.
Das passt auch zu der Annahme, dass es einen Schnitt am Hals gab, also am Kehlkopf, und eben zu einem Zeitpunkt, als Markus Irmscher noch lebte, aber offenbar sediert war, also ruhig gestellt war, durch diese K.O.-Tropfen, die er sich ja in vollem Vertrauen zuvor von Stefan R. ins Glas kippen ließ.
Am 7. Januar 2022, nach insgesamt 23 Verhandlungstagen, wird dann das Urteil verkündet. Normalerweise verlesen die Richter ein Urteil und auch die Urteilsbegründung ohne jede emotionale Anteilnahme. Doch an diesem 7. Januar ist der vorsitzende Richter Matthias Scherz, der den Prozess sehr umsichtig geführt hat, sichtlich betroffen und erschüttert.
In seinen 30 Jahren Berufserfahrung als Richter, so sagt es Matthias Scherz am Tag der Urteilsverkündung, und in den insgesamt 13 Mordprozessen, die er verhandelt hat, habe er so etwas noch nicht erlebt. Das, was der Angeklagte getan habe, sei, so Matthias Scherz, menschenverachtend und zutiefst verabscheuungswürdig.
Dazu passt auch das Verhalten des Angeklagten vor Gericht. Auch das hat den Richter empört. Erst schweigt Stefan R., dann erzählt er eine Geschichte, die absolut unglaubwürdig ist, und dann grinst er auch noch hämisch. Das war für den Richter offenbar einfach zu viel.
Trotz dieser ungewöhnlichen Emotionalität, die Begründung für das Urteil steht juristisch auf sicheren Füßen. Die Kammer ist sich sicher, Stefan R. tötete sein Opfer während des Sexualaktes zur Befriedigung eben seiner sexuellen Lust, und zwar durch einen Kehlschnitt mit dem Messer. Dann entfernte er akribisch die Geschlechtsteile, um diese zu verspeisen.
Bleibt die Frage, warum ist das Gericht genau in diesem Detail so sicher? Zum einen hat Stefan R. nachweisliche Bratanleitungen für genau diese menschlichen Körperteile im Netz gesucht und gelesen. Und zum anderen waren die Geschlechtsteile die einzigen Teile, die trotz intensiver Suche nicht gefunden werden konnten und die laut dem Gutachten aus der Rechtsmedizin sauber und nahezu chirurgisch abgetrennt wurden.
Die anderen Leichenteile hat Stefan R. dann, wie wir es schon beschrieben haben, in Pankow verteilt. Und ja, dieser so auffällig saubere Oberschenkelknochen, der ja zuerst gefunden worden war, den hat Stefan R. offenbar wirklich mit diesem Ätznatron aus seinem Keller behandelt, von allen Weichteilen befreit, warum auch immer.
Das Gericht verurteilt Stefan R. an diesem Januartag 2022 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes und wegen Störung der Totenruhe. Damit ist das Verspeisen von Leichenteilen gemeint. Außerdem wird, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, Stefan R. kann nicht nach 15 Jahren Haft auf Bewährung entlassen werden. Er wird deutlich länger im Gefängnis bleiben.
Es gab also ein klares Urteil. Dennoch bleiben ja Fragen offen. Über den Mord hinaus sprechen wir ja hier von sexualisierten Kannibalismus. Auch das Gericht ging davon aus, dass Stefan R. die fehlenden Teile der Leiche gegessen hat, um sich sexuell zu erregen. Ist ein Mensch aber, der so etwas tut, wirklich zurechnungsfähig?
Du meinst schuldfähig?
Ja. Ja.
Das ist vor Gericht immer eine wichtige Frage. Weiß der Täter eigentlich genau, was er tut? Kann er die Handlungen selbst steuern? Und ist er damit auch für die Taten verantwortlich? Caroline Klemke, die selbst solche Gutachten anfertigt, erklärt das so.
Also man muss, wenn man diese Frage beantwortet, wirklich zunächst mal trennen die strafrechtliche Beurteilung der Schuldfähigkeit von der Frage, wie psychisch gesund oder krank ist der. Das hängt natürlich zusammen, aber man muss verstehen, dass der Gutachter hat hier in diesem Fall, und diese Einschätzung finde ich ganz nachvollziehbar anhand der Tatbeschreibung im Urteil, eingeschätzt, dass der voll einsichts- und steuerungsfähig war zur Tatzeit. Also dass die Störungen, die er hat, nicht schwer genug waren, um seine Schuldfähigkeit in irgendeiner Weise zu mindern. Er hatte also... Der gutachterlicherseits und dann auch durch das Gericht ist ihm die volle Verantwortung für seine Straftat zugeordnet worden. Und das ist etwas, was ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen kann anhand der Geschichte. Das heißt aber nicht, dass es sich hier um eine seelisch und körperlich völlig normale Person handelt. Ne? Und es heißt nur, dass er die volle Verantwortung für seine Handlungen hat und dass er nicht so schwer krank war, dass man ihm das absprechen möchte, diese freie Willensentscheidung zu treffen.
Stefan R. wusste also genau, was er tat. Er hat übrigens nach dem Mord sein Leben ganz entspannt weitergeführt bis zur Festnahme. Er hat weiter Kinder unterrichtet, er traf sich mit Freunden und ging zu Kulturveranstaltungen. Und er hatte am Abend nach der Tat ein neues Sexdate, so als wäre nichts gewesen.
Was bleibt nach diesem Fall heute? bei Ihnen, bei uns. Also mir geht da so ein Gedanke durch den Kopf, den viele bestimmt auch haben. Keinem Menschen sieht man wirklich an, welch dunkle Abgründe da lauern hinter dieser vermeintlich normalen Fassade. Und auch der Gedanke, wozu Menschen angetrieben von ihrer Sexualität wirklich fähig sein können.
Ja, dann lass mich mit einem Gedanken schließen, der uns hoffentlich alle etwas beruhigt. Wir haben heute über eine absolute Ausnahme berichtet. Auch wenn in der Fantasie ja vieles denkbar ist, im realen Leben passiert so etwas nur sehr, sehr selten.
Was für ein Fall, was für ein Verbrechen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören heute, dass Sie heute bei uns waren. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 2 Wochen geht's hier weiter mit einer neuen spannenden Folge.
Und jetzt noch eine Empfehlung für einen Podcast unserer Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk. Tatort Kunst beschäftigt sich mit den Abgründen des Kunstgeschäftes. Ein verschlossener Milliardenmarkt und der Blick hinter diese glitzernde Fassade ist oft unmöglich.
Dabei gehören verschollene Werke oder nicht geklärte Besitzverhältnisse bei Kunstwerken oft zum Alltag.
Rahel Klein und Stefan Koldehoff decken exklusive Fälle auf und behandeln das, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht.
Tatort Kunst finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, genau wie im Visier. Außerdem gibt es uns ja auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Schön, dass Sie zugehört haben. Am Ende wieder eine wichtige Erkenntnis. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Thomas Unger, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.